Deutschlandfunk, das war der Tag.
Am Mikrofon für Sie bis Mitternacht, Daniel Heinrich. Olaf Scholz, der Bundesfinanzminister, gerät immer mehr in Bedrängnis. Im Cum-Ex-Skandal um die Hamburger Privatbank M.M. Warburg hat sich der SPD-Kanzlerkandidat zu seiner Zeit als erster Bürgermeister Hamburgs öfter mit Warburg-Miteigentümer Christian Olearius getroffen als bisher bekannt. Kölscher Klüngel in Hamburg, die Einzelheiten beleuchten wir gleich zu Beginn der Sendung. Wieder eine Panne in Bayern. Tausende Menschen sind von der neuen Corona-Testpanne im Freistaat betroffen. Rund 10.000 Menschen, die sich an bayerischen Flughäfen haben testen lassen, wurde das Resultat viel zu spät zugestellt. Die Hintergründe in dieser Sendung. Außerdem, nach Janine Wissler aus Hessen hat die zweite Frau ihre Kandidatur für den Bundesvorsitz der Linkspartei angekündigt. Die Thüringer Landeschefin Susanne Henning-Wilsow gilt als führungsstarke Pragmatikerin. Wir blicken gleich auf die beiden Damen. Und der Schauspieler Birol Ünal ist tot. Er ist gestern in Berlin gestorben. Bekannt geworden war er vor allem durch seine Rollen in den Filmen Gegen die Wand und Soul Kitchen von Fatih Akin. Ünal ist nur 59 Jahre alt geworden. Wir erinnern an ihn mit einem Nachruf. Zunächst aber geht unser Blick in den Norden der Republik nach Hamburg. Die Privatbank M.M. Warburg hat in der Cum-Ex-Affäre offenbar intensiv versucht, Einfluss auf die Hamburger Regierung zu nehmen, mit dem Ziel, einer Steuerrückzahlung in Höhe von rund 90 Millionen Euro zu entgehen. Das geht aus Tagebüchern des Mitinhabers der Warburg Bank, Christian Olearius, hervor. Für die deutsche Politik ist das auch deswegen brisant, weil sich Olearius mindestens dreimal mit Olaf Scholz getroffen hat. Damals der erste Bürgermeister der Hansestadt, heute Finanzminister und SPD-Kanzlerkandidat. Caroline Born berichtet.
Die Vorwürfe gegenüber Olaf Scholz kamen durch ein Tagebuch ans Licht. Darin hatte Christian Olearius, Miteigentümer der Warburg Bank, aufgeschrieben, er habe sich dreimal mit Olaf Scholz getroffen. So berichten die Medien, denen die Tagebuchaufzeichnungen vorliegen. Auf welchem Wege sie ihnen zugespielt wurden, ist unklar. Demnach haben die Treffen in den Jahren 2016 und 2017 stattgefunden. Also zu einer Zeit, in der die Kölner Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts der schweren Steuerhinterziehung gegen die Hamburger Privatbank ermittelte. Der Warburg Bank drohte eine Steuerrückzahlung in Millionenhöhe, da sie mutmaßlich in die sogenannten Cum-Ex-Geschäfte verwickelt war. SPD-Kanzlerkandidat und Finanzminister Olaf Scholz war damals erster Bürgermeister von Hamburg. Nun ist er für die Treffen in die Kritik geraten. Der finanzpolitische Sprecher der Linken im Bundestag, Fabio Di Masi, sagte dem NDR, er sei über die Veröffentlichungen schockiert. Im Finanzausschuss im März habe Scholz die ersten beiden Treffen mit dem Bankier nicht erwähnt. Auch nicht auf Nachfrage hin. Vorwürfe hagelte es auch von Sven Giegold, Europaabgeordnete der Grünen. Scholz müsse sich damit auseinandersetzen, dass er nun der Lüge bezichtigt werde.
Das ist die Rolle von Politik, sich mit Unternehmen zu treffen. Das tue ich auch. Aber ich mache das öffentlich, dass diese Treffen stattfinden. Damit kann jeder nachschauen, ob alle Interessen berücksichtigt wurden oder ob man sich immer nur mit denen trifft, die auch viel wirtschaftliche Macht haben.
Olaf Scholz hatte bisher zwei der drei Treffen nicht genannt. Auf Nachfrage hat er sie nun allerdings bestätigt. Laut Medienberichten soll Bankchef Olearius Scholz von drohenden Steuerrückforderungen der Stadt Hamburg berichtet haben und versucht haben, die Rückzahlungen abzuwenden. Allerdings, einen Beleg für ein Fehlverhalten von Scholz, also dass er sich politisch für die Privatbank eingesetzt habe, enthalten die veröffentlichten Tagebuchauszüge nicht. Für Sven Giegold steht fest, der Fall bestärke die Wut auf Eliten und beschädige das Vertrauen in die Demokratie.
Wie unter einem Brennglas kann man beim Cum-Ex-Betrug und der Warburg Bank sehen, welches Misstrauen in die Demokratie so befördert wird. Die Enthüllungen nähren einfach das Gefühl, dass gute Kontakte und Spenden in die Politik eine rechtsstaatliche Bevorzugung ermöglichen.
Die Hamburger Warburg Bank ist in den Cum-Ex-Skandal verwickelt. Die größte Steueraffäre in Deutschland, durch die dem Staat ein Schaden in Milliardenhöhe entstanden ist. Für den EU-Abgeordneten Giegold ein gesellschaftliches Sittenbild, bei dem systematische Lobbyarbeit intransparent betrieben wurde. Daher müsse der Umgang der Politik mit den wirtschaftlich Mächtigen öffentlich gemacht werden.
Jetzt ist die Zeit, tatsächliche Lobbytransparenz voranzubringen, damit die Bürgerinnen und Bürger nicht das Gefühl haben, wer ein großes Portemonnaie hat, bekommt mehr Einfluss in der Politik.
Von Olaf Scholz forderte er, reinen Tisch zu machen. Der linken Finanzpolitiker De Masi schrieb auf Twitter, er wolle Scholz erneut im Finanzausschuss befragen.
Olaf Scholz geriet wegen seiner Verbindung zur Hamburger Warburg Bank immer mehr in Bedrängnis, Caroline Born berichtete. Am Telefon ist Norbert Hackbusch, er sitzt für die Partei Die Linke in der Hamburger Bürgerschaft. Guten Abend, Herr Hackbusch.
Ja, guten Abend.
Glauben Sie Olaf Scholz?
Ich glaube, dass Olaf Scholz nur immer die halbe Wahrheit herausrückt. Und das ist dasjenige, was mir am meisten Sorgen bereitet. Er hat immer nur zugegeben, dasjenige, was praktisch in dem Tagebuch von Olearius veröffentlicht worden ist. Und deswegen halte ich ihn nur für halb wahr.
Also Sie sagen, Olaf Scholz hat dazu beigetragen, dass die Warburg Bank Millionen Euro mutmaßlich gestohlener Steuergelder nicht zurückzahlen musste.
Er hat zumindest eine dubiose Rolle dabei gespielt, wie wir jetzt aus den Tagebüchern erfahren haben. Keiner hat jemals zweifelt, dass diese Tagebücher wahr sind. Und dementsprechend gehe ich davon aus, dass Herr Olearius den Kontakt mit Herrn Scholz gesucht haben, um das Ergebnis, was er nachher bekommen hat, zu erreichen, dass er 2016 keine Steuern nachzahlen musste.
Weil Herr Olearius wusste, dass Olaf Scholz ein Genosse der Bosse ist?
Nein, ich denke, Herr Olearius hatte das so im Gefühl, dass er immer mit dem Bürgermeister redet und dass es normal wäre, solche Verhandlungen so zu führen. Er fühlt sich als ein Teil der feinen Gesellschaft. Er hatte das Gefühl, er hat das Recht, Steuern praktisch zu Unrecht einzuziehen, aber er ist dazu berechtigt und dementsprechend war es sein Selbstbewusstsein und nicht eine bestimmte Meinung über die SPD.
Sie sind schon lange in der Hamburger Politik aktiv. Ist das so in Hamburg?
Also diese Veröffentlichungen, die jetzt geschehen sind, machen einen natürlich traurig. Die Art und Weise, wie da zwei wichtige SPD-Mitglieder, Herr Kahrs und Herr Pawelczyk, um Herrn Olearius scheinbar herumschlawenzeln, das betrübt selbst mich, der immer das Gefühl hat, das ist sehr eng in Hamburg. Und es gibt viele dunkle Stellen in Hamburg. Wir wissen das durch die Räder und die HSH Nordbank. Wir wissen das auch mit Warburg, wir wissen das auch an verschiedenen anderen Stellen, aber so dramatisch habe ich mir das selbst hier nicht vorgestellt.
Ja, Sie haben die beiden anderen Herren schon angesprochen, die Hamburger Finanzverwaltung, die steht auch nicht gut da. Wie groß ist denn der Skandal?
Ich glaube, dass wir eben aufklären müssen, und das hat mich fast am meisten betroffen gemacht von dem Bericht, dass eine Beamtin des Finanzamtes sagt, die gesamte Finanzverwaltung wäre empört darüber, dass Herr Olearius die Steuern zurückzahlen musste, 2017, und fänden das auch Unrecht. Das ist eine Art und Weise von Auffassung, die mir hoch peinlich ist und hoch dramatisch, weil das etwas sagt über die Finanzverwaltung und deren Auffassung über Cum-Ex-Skandale. Noch im Jahre 2017, als eigentlich einvernehmlich die Meinung war, dass das nicht geht, dass das illegal ist und selbst Herr Scholz sich darüber ja pikiert hat.
Wie passt denn das alles zum Bild des integren Hanseaten, was da vorfällt?
Ich muss zugeben, dass es so ein bisschen, früher redete man in der ganzen Republik über den Kölschen Klüngel und die haben mittlerweile den Eindruck, dass etwas Ähnliches in Hamburg einzieht. Die feine Gesellschaft glaubt, sie sind außerhalb dieser Bestimmung. Sie wären in der Lage, eben dieses Geld zu ziehen. Das dachten die Räder schon im Zusammenhang mit der HSH Nordbank. Das scheint jetzt Herr Olearius mit der Warburg Bank zu denken. Und das ist natürlich zu untersuchen.
Also Sie sagen, also in unserem Gespräch kommt der jetzt immer deutlicher hervor, Sie sehen den Fehler nicht nur bei Olaf Scholz, sondern dass der viel weiter reicht. Wie soll da Aufklärung jetzt passieren?
Es geht im Wesentlichen um die Situation, dass die Finanzbehörde und der Senat bisher sagen, alles ist Steuergeheimnis und wir reden darüber nicht. Wir verlangen nicht irgendeine Aufklärung darüber, über die finanzielle Situation der Warburg Bank. Wir wollen nicht wissen über Situationen von Herrn Olearius oder Ähnliches. Wir wollen etwas wissen über die Kommunikation dieser Fragen innerhalb der Finanzbehörde, zwischen der Finanzbehörde und der Finanzaufsicht in Berlin. Wir wollen darüber Aufklärung bekommen, weil wir haben den Eindruck, dass die staatlichen Stellen das selber nicht machen. Der Wirecard-Skandal wurde letztendlich aufgedeckt durch journalistische Recherchen, gerade im Zusammenhang mit Financial Times. Und nicht den staatlichen Stellen. Wir haben jetzt eine ähnliche Situation und deswegen muss der staatliche Bereich denn schnell hinterherkommen.
Angesichts der Scheibchentaktik, Herr Hackbusch, so nenne ich das mal, die Olaf Scholz gerade betreibt oder betrieben hat in den vergangenen Wochen und Monaten, was lässt Sie denn glauben, dass sich daran etwas ändert?
Ja, das ist jetzt die Taktik von Herrn Scholz. Ich glaube, dass es genug Politiker und Politikerinnen in Hamburg gibt, die anderer Auffassung sind. Das sehe ich sowohl gegenwärtig bei einigen bei der CDU. Ich sehe solche Stimmen auch bei den Grünen. Und ich habe auch aus der Sozialdemokratie Stimmen gehört, die gesagt haben, so geht es nicht. Wir müssen das dringend verändern. Der Glaube der Menschen an die staatlichen Behörden wird dann unterminiert in dem Augenblick, wo man solche Sachen nicht aufklärt. Und das spüren alle. Und deswegen ist es notwendig, diese Punkte wirklich lückenlos aufzuklären und auch nicht gegenwärtig zu mauern.
Sven Giegold, der Europapolitiker der Grünen, hat bei uns im Programm gesagt, das Verhalten oder das, was da gerade passiert in Hamburg, beschädige das Vertrauen in die Demokratie. Sie würden also zustimmen?
Ja, da hat er völlig recht. Und wir müssen in der gegenwärtigen Zeit besonders darauf achten. Und das ist auch, warum sagen, alle haben so doch den Eindruck, das ist wie eine schlechte Vorabendserie, wo man das Gefühl hat, das sind so richtige Standards. Der böse Banker bespricht das mit den wichtigen Leuten innerhalb der Stadt und alle stecken unter einer Decke. Das müssen wir zerreißen. Das ist eine ganz wichtige Aufgabe. Das ist auch für das demokratische Grundgefühl in dieser Gesellschaft absolut notwendig. Und das sind, wollen wir mal sagen, vielleicht Sachen von alten Zeiten, wo das mal klappen konnte. Das darf aber heutzutage nicht mehr sein.
Wenn ich Ihnen so zuhöre, dann kommt eine Koalition mit der SPD eigentlich nach der Bundestagswahl nicht mehr in Frage von den Linken, oder?
Ne, Herr Scholz war noch nie unser Freund diesbezüglich. Und wir werden aber nicht irgendwelche Koalitionsfragen jetzt daran binden. Es wird auch nicht so sein nach dem Motto, ich mache jetzt eine Politik gegen die SPD, weil ich Aufklärung dort haben will, sondern es ist ein demokratisches Grundprinzip, dass wir diese Aufklärung haben wollen. Und das ist erstmal völlig egal, welches Parteibuch dort vorhanden ist und ob Herr Scholz Kanzlerkandidat ist oder nicht. Sondern wir müssen diese Aufklärung machen. Das ist demokratische Grundaufgabe. Und dementsprechend ist es eine wichtige Aufgabe, das Salz der Demokratie, Opposition dort zu sein. Und ich denke, wir wirken auch.
Norbert Hackbusch, er sitzt für die Partei Die Linke in der Hamburger Bürgerschaft. Vielen Dank.
Vielen Dank. Schönen Abend noch.
An der Stelle der Hinweis, das Interview haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Die Corona-Krise ist auch weiterhin eines der bestimmenden Themen auf Bundes- und Länderebene. Innerhalb eines Tages haben die Gesundheitsämter in Deutschland über 1400 neue Corona-Infektionen gemeldet. Das geht aus Angaben des Robert-Koch-Instituts hervor, die das RKI heute Vormittag veröffentlicht hat. Der Zuwachs an übermittelten Daten, Fallzahlen stabilisiere sich allerdings auch wohl angesichts dessen, wirkte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn relativ entspannt, als er verkündete, die Quarantänezeit für Rückkehrer aus Risikogebieten wird um 4 Tage verkürzt. Panayotis Gavrilis über die Diskussion darum.
Mindestens 10 Tage generelle Quarantäne für Reiserückkehrende. Das soll in Zukunft europaweit gelten. Darauf haben sich die EU-Gesundheitsminister verständigt.
Wir wollen verhindern, dass sich die Regeln für Reisen in Europa und nach Europa zu stark unterscheiden. Das sorgt nur für Verunsicherung und auch für Probleme in den Grenzregionen.
So Bundesgesundheitsminister Jens Spahn nach der Videokonferenz mit seinen EU-Kolleginnen und Kollegen. Mindestens 10 Tage Quarantäne und nicht maximal 10. So wollen sich einige Staaten die Möglichkeit erhalten, auch darüber hinauszugehen, so Spahn weiter.
Etwas umstrittener ist die Frage, und die werden wir noch weiter bearbeiten, ob es möglich sein soll, durch ein negatives Testergebnis nach 5 Tagen auch europaweit im gemeinsamen Ansatz dann die Quarantäne zu verkürzen.
Fest steht, die Diskussion um Verkürzungen von Quarantänezeiten, sie ist im vollen Gange. Jens Spahn zeigt sich dabei offen für weitere Änderungen, vor allem in Deutschland.
Ich kann mir gut vorstellen, dass dazu eben auch gehört, eine 10-tägige Quarantäne dann für Reiserückkehrer und möglicherweise darüber hinaus.
Die Dauer des Zuhausebleibens zu verkürzen, hatte der Virologe Christian Drosten im NDR-Podcast angeregt. Allerdings nicht für symptomfreie Reiserückkehrende, sondern für diejenigen, die wegen einer Infektion zu Hause bleiben müssen. Sein Vorschlag, die sogenannte Isolierungszeit verkürzen.
In diesem Vorschlag, den ich da mache, mit 5 Tagen gehe ich bis an die Schmerzgrenze der Epidemiologie. Das ist schon, sagen wir mal, eine steile These, dass man sagt, nach 5 Tagen ist eigentlich die Infektiosität vorbei. Aber dennoch ist es von mir jetzt auch einfach eine Überlegung, was kann man denn jetzt in der Realität machen, damit man nicht einen de facto Lockdown hat?
Spahn sieht durch Drostens Vorschlag aktuell noch keinen Handlungsbedarf. Er verweist auf die erst kürzlich umgestellte Empfehlung des Robert-Koch-Instituts, wonach die Zeit in Isolation von 14 auf 10 Tage gesenkt wurde.
Ich sehe keine Notwendigkeit, jetzt nach kurzer Zeit davon abzuweichen. Der Professor Drosten, von dem wir ja reden, als Vorschlaggeber, hat es selbst als steile These bezeichnet.
Unterstützung für seinen Vorschlag bekommt Drosten von mehreren Gesundheitspolitikerinnen und Gesundheitspolitikern, darunter Karl Lauterbach. 5 Tage Isolation mit Symptomen reiche, so Lauterbach gegenüber unserem Hauptstadtstudio. Warum er wie Drosten diese Zahl für angemessen hält, begründet der SPD-Abgeordnete so.
Die Sicht der Literatur zeigt ganz klar, dass die allermeisten, die sich infiziert haben, 5 Tage, also nach Symptombeginn anfangen, so wenig Virus noch auszuscheiden, dass sie realistischerweise nicht mehr ansteckend sind.
Eine sogenannte Isolierung von 10 Tagen gilt für Infizierte selbst. Die 14-tägige Quarantäne gilt dabei grundsätzlich für Menschen, die engen Kontakt zu infizierten Personen hatten. Das Robert-Koch-Institut prüft derzeit, inwiefern es sinnvoll ist, die Anzahl der Tage weiter zu senken. Derweil haben die Gesundheitsämter innerhalb eines Tages etwa 1430 neue Coronavirus-Infektionen gemeldet. Das RKI hatte anfangs nur etwa die Hälfte angegeben und musste die Zahlen um 650 nach oben korrigieren. Der Grund: technische Probleme.
Panagiotis Gavrilis berichtete. 23.26 Uhr. Wir blicken auf die Corona-Politik in der EU. Derzeit herrscht in Europa angesichts der Krise ein ziemliches Chaos, was die Regeln betrifft. Zuletzt hatte Ungarn einseitig seine Grenze für EU-Bürger geschlossen, allerdings mit Ausnahmen für Reisende aus Polen, Tschechien und die Slowakei. Die EU-Kommission hatte die Ungleichbehandlung gerügt und einen Vorschlag für gemeinsame Regeln angekündigt. Nun liegt er vor. Peter Kapern berichtet.
Die EU-Kommission geht in die Offensive. Einheitliche Regeln sollen her für das Reisen innerhalb der EU in Corona-Zeiten. Damit dem sich ausbreitenden Wildwuchs nationaler Bestimmungen für Risikogebiete und Quarantänedauern eine Grenze gesetzt wird. Kommissionschefin Ursula von der Leyen.
Es ist für Reisende nicht einfach, den Überblick zu behalten. Wohin kann man noch fahren? Welche Regeln gelten unterwegs? Was muss man nach der Ankunft tun, um auf der sicheren Seite zu sein?
Die Kommission will einheitliche Kriterien und Schwellenwerte für die Klassifizierung des Infektionsgeschehens. Und zwar auf der Grundlage von Daten, die die Europäische Gesundheitsbehörde ECDC im Wochentakt veröffentlicht. Damit ließe sich, so Ursula von der Leyen, die von Land zu Land unterschiedliche Definition von Risikozonen beenden.
Zunächst wollen wir einen gemeinsamen Farbcode. Bürgerinnen und Bürger müssen in der Lage sein, die Risikogebiete in ganz Europa klar zu erkennen.
Die Einstufung einer Region Europas als grüne, orangene oder rote Zone soll also EU-weit einheitlich gehandhabt werden. Und auch die Auflagen, die bei Reisen in oder der Rückkehr aus Risikogebieten gemacht werden, sollen vereinheitlicht werden. Grüne Zone würde dann bedeuten, keinerlei Auflagen. Für orangene Zonen gäbe es unverbindliche Empfehlungen zum Schutz vor Corona und rote Zonen wären mit verbindlichen Auflagen versehen, entweder mit einem Corona-Test oder mit Quarantäne. Für keinesfalls akzeptabel hält die Kommissionspräsidentin Grenzschließungen, wie sie Ungarn Anfang der Woche verfügt hat.
Wir sind der Meinung, dass keinem EU-Bürger die Einreise in ein anderes europäisches Land verweigert werden darf. Und stattdessen empfehlen wir den Regierungen, verbindliche Tests oder Quarantäne vorzuschreiben.
Der Vorschlag der Kommission liegt jetzt auf dem Tisch der Mitgliedstaaten. Neben dem Vorschlag der Bundesregierung, die sich als EU-Ratspräsidentschaft ebenfalls um mehr Koordination bei den Reisebestimmungen bemüht. Ihre Aufgabe ist es nun, für einen Konsens unter den Mitgliedstaaten zu sorgen. Deren Begeisterung über den Vorstoß der Kommission hält sich allerdings sehr in Grenzen. Dort heißt es, die Empfehlungen der Kommission seien zu ehrgeizig und zu weit von den unterschiedlichen Gegebenheiten in den Mitgliedstaaten entfernt. So ist die Leistungsfähigkeit der Krankenhaussysteme der einzelnen EU-Länder sehr unterschiedlich. Deshalb bestehen etwa die baltischen Staaten auf deutlich niedrigeren Schwellenwerten zur Definition einer roten Zone als andere Länder. So wollen sie das Risiko minimieren, dass steigende Infektionszahlen zu einem Kollaps ihres Gesundheitssystems führen. Kaum vorstellbar, dass vor diesem Hintergrund der Versuch gelingen kann, die Mitgliedstaaten auf einen einheitlichen Farbcode und einheitliche Schwellenwerte zu verpflichten. Der heutige Vorstoß der EU-Kommission dürfte deshalb zunächst einmal zu einem Armdrücken mit den Mitgliedstaaten und der Ratspräsidentschaft führen.
Peter Kapern berichtete. Ebenfalls in Brüssel sind Vertreter der NATO-Staaten zusammengekommen, um in einer außerplanmäßigen Sitzung über den Anschlag auf den russischen Regimekritiker Alexei Nawalny zu beraten. Kurz zuvor haben mehr als 100 EU-Abgeordnete eine internationale Untersuchung gefordert. Nach Untersuchung eines Speziallabors der Bundeswehr gilt nämlich als erwiesen, dass Nawalny mit dem militärischen Nerventoxikum Novichok vergiftet wurde. Aus Brüssel, Matthias Reiche.
Selten war man sich so einig im Nordatlantikrat. Ungewöhnlich war auch, dass jeder NATO-Botschafter ein persönliches Statement abgab und den Anschlag ohne Wenn und Aber verurteilte. Der verbotene Einsatz chemischer Waffen wurde dabei von allen als sehr ernster Vorgang bezeichnet, wie NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg nach der Sitzung mitteilte. Jede Anwendung chemischer Waffen ist eine völlige Respektlosigkeit gegenüber Menschenleben und ein nicht zu akzeptierender Bruch internationaler Normen. Der Angriff auf den führenden Oppositionspolitiker in Russland ist eine Verletzung internationalen Rechts und erfordert eine internationale Antwort. Aber ich will jetzt nicht darüber spekulieren, wie die genau aussehen könnte. In jedem Fall müssten die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen und vor Gericht gestellt werden, fordert der NATO-Generalsekretär und appelliert an Moskau, bei der Aufklärung zu kooperieren. Bisher habe das allerdings noch nie funktioniert, sagt der deutsche EU-Abgeordnete Sergej Lagodinsky. Der Grünen-Politiker initiierte deshalb einen offenen Brief an den EU-Außenbeauftragten Josep Borrell und die deutsche EU-Ratspräsidentschaft. Über 100 Parlamentarier haben unterschrieben, weil sie die russischen Behörden für nicht geeignet halten, das Attentat aufzuklären.
Insofern rufen wir dazu auf, eine internationale Untersuchung im Rahmen der Vereinten Nationen oder des Europarates einzuleiten und auch die Organisation für das Verbot der chemischen Waffen muss involviert werden.
Gleichzeitig werden aus dem EU-Parlament auch die Rufe nach Sanktionen gegen Russland lauter. In dem Zusammenhang fordern inzwischen auch zunehmend mehr Parteifreunde von Kanzlerin Angela Merkel das Ende der von ihr verteidigten deutsch-russischen Gaspipeline Nord Stream 2. Der CDU-Politiker Michael Gahler ist der außenpolitische Sprecher der EFP-Fraktion im EU-Parlament.
Das wäre aus meiner Sicht geradezu politisch grotesk, wenn wir jetzt so tun, als wäre nichts geschehen und ließen diese Pipeline fertig bauen und dann in Betrieb gehen. Und ansonsten sollten wir eine viel größere Zahl von Personen auf die Liste derer setzen, die sich nicht in die Europäische Union zum Geld abheben, Urlaub machen oder zum Shoppen begeben können.
Zuerst sollte man aber das Ergebnis der russischen Untersuchung abwarten, mahnt Martin Schirdewan, Co-Fraktionsvorsitzender der Linken im EU-Parlament. Und auch von ganz rechts kommt Kritik. Statt nach neuen Sanktionen zu rufen, sollten die bereits bestehenden abgeschafft werden, sagt Maximilian Krah von der AfD.
Ich sehe mit großer Sorge, wie versucht wird, den bislang völlig ungeklärten Giftanschlag auf Herrn Nawalny dazu zu missbrauchen, jetzt die deutsch-russischen Beziehungen zu vergiften.
NATO und EU vermeiden bisher, Moskau ein Ultimatum zu stellen. Allerdings wird spätestens in 3 Wochen beim Sondergipfel der EU-Staats- und Regierungschefs das Thema Sanktionen wieder auf der Tagesordnung stehen.
Matthias Reiche berichtete. Noch vor wenigen Wochen galt Markus Söder als Macher, als derjenige unter den Ministerpräsidenten, der die Lage in der Corona-Krise im Griff zu haben schien. Dieses Bild hat Kratzer bekommen. Schon wieder gibt es nun eine peinliche Panne bei der Übermittlung der Testergebnisse. Tausende lassen sich jeden Tag an den bayerischen Flughäfen ein Stäbchen in die Nase stecken, ein kurzes unangenehmes Gefühl. Schon ist es wieder vorbei, doch dann scheint die Qual oft erst zu beginnen. Rund 10.000 Reiserückkehrer mussten auf das Ergebnis ihres Corona-Tests viel zu lange warten. Binnen 48 Stunden sollten sie eigentlich informiert werden. Doch viele harren viele Tage später noch immer in Quarantäne aus. Tobias Krone.
Erneut sind Testergebnisse zu spät bei Menschen angekommen, die sich an Bayerns Urlauber-Teststationen auf das Coronavirus testen ließen. Diesmal habe es die Flughäfen betroffen, wie das bayerische Gesundheitsministerium eingeräumt hat. Rund 10.000 zurückkehrende UrlauberInnen erhielten ihr Testergebnis erst im Laufe dieses Freitags. Und das, obwohl sie sich schon im Zeitraum zwischen vergangenem Freitag und Dienstag dem Test unterzogen hatten. Rund eine Woche Wartezeit. Das ist weit mehr als die offizielle Vorgabe, den Getesteten binnen 48 Stunden Stunden ihr Testergebnis mitzuteilen. In der bayerischen Opposition sieht man diesen Vorfall kritisch. Christina Haubrich, Gesundheitsexpertin der Grünen im Landtag.
Bei Corona geht es immer um Zeit. Die haben natürlich negative Folgen, weil die Menschen, wenn sie ihr Ergebnis nicht bekommen, sich natürlich anders verhalten. Oder ja, gerade die, die sich halt freiwillig testen haben lassen, die sind unter Umständen draußen unterwegs und können derzeit natürlich wieder neue Menschen anstecken, was natürlich ja, schon bedenklich ist.
Laut dem Gesundheitsministerium ist ein Softwareproblem bei der Übermittlung von Daten für die Verzögerungen verantwortlich. Dass das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit die Pannen entdeckt habe, zeige, Zitat, dass das Controlling bei den Testungen funktioniert, so die bayerische Gesundheitsministerin Melanie Hummel. Sie räumte ein, die erneuten Verzögerungen bei der Übermittlung der Ergebnisse sei bedauerlich. Schon Ende August hat es in Bayern massive Verzögerungen bei Testergebnissen gegeben. Die bayerischen Grünen kritisieren indessen eine falsche Strategie. Es sei nicht zielführend, dass sich jeder testen lassen könne, sondern, so Christina Haubrich,
immer überall dort, wo viele Menschen zusammen sind, in Asylbewerberheimen, in Schlachthöfen, aber auch natürlich die Schulen, wo jetzt auch getestet wird, überall da, wo viele Menschen zusammen sind, da muss man priorisiert testen und da muss man auch regelmäßig testen.
Im Gesundheitsministerium will man offenbar an der Strategie festhalten, allen Menschen kostenlose Tests zu ermöglichen. Bislang habe man an Bayerns Einreiseteststationen 370.000 Menschen getestet, darunter mehr als 4.600 positive Fälle. Dies sei eine riesige logistische Herausforderung und gleichzeitig ein Erfolg, so Ministerin Melanie Hummel.
Tobias Krone zu den erneuten Corona-Testpannen in Bayern. Es ist 23.36 Uhr gerade geworden. Sie hören den Deutschlandfunk, die Sendung Das war der Tag. Wir machen weiter mit den Kurzberichten. Gegen die Mutter der 5 getöteten Kinder in Solingen hat ein Richter Haftbefehl wegen Mordverdacht erlassen. Die Ermittler vermuten, dass die alleinerziehende Mutter von 6 Kindern nach der Trennung von ihrem Mann die Tat in einer Zustand emotionaler Überforderung begangen hat. Helge Rosenkranz.
Die 27 Jahre alte Mutter habe ihre 5 Kinder zuerst ruhig gestellt und dann erstickt. Das teilten heute Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Nur der älteste Sohn wurde verschont und ist nun bei seiner Großmutter. Ein mögliches Motiv: die Trennung der Frau von ihrem Ehemann, dem Vater der jüngeren Kinder. Weit über die Grenzen Solingens hinaus herrschte heute Trauer über das Verbrechen. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet zeigte sich bestürzt über das, was in Solingen passiert ist. Am Nachmittag gab es eine Gedenkveranstaltung in der Innenstadt. Auch in den nächsten Tagen sind ähnliche Veranstaltungen geplant. Lange galt das Solinger Stadtviertel Hasseldelle, wo die Tat geschah, als Problemquartier. Anonyme Hochhäuser, kaum Aufenthaltsqualität. Doch seit Jahren versucht die Stadt Solingen gegenzusteuern. Ein Bürgerverein kümmert sich um die Belange der Anwohner, die Familien kennen sich, Kinder spielen zusammen. Gegen die 27-jährige Tatverdächtige, die sich nach dem Verbrechen in Düsseldorf vor einen Zug warf und schwer verletzt überlebte, wurde heute Haftbefehl erlassen. Sie ist in Untersuchungshaft.
Das Feuer auf einem Öltanker vor Sri Lanka ist immer noch nicht unter Kontrolle. Die Luftwaffe und die Marine des Landes sowie Mitarbeiter der indischen Marine und Küstenwache versuchen, die Flammen mit einem immer größeren Team zu bekämpfen. Das hat die Marine Sri Lankas nun mitgeteilt. Bernd Muschborowska.
Sri Lanka hat damit begonnen, den brennenden Öltanker New Diamond von der Küste des Inselstaates wegzuschleppen. Das havarierte Schiff, auf dem gestern ein Feuer ausgebrochen war, drohte auf die Küste zuzudriften. Wie die Regierung von Sri Lanka mitteilte, liegt der brennende Öltanker derzeit rund 50 Kilometer vor der Ostküste. Die New Diamond gilt mit rund 300.000 Tonnen Ladekapazität als sehr großer Öltanker. Das Schiff, das unter der Flagge Panamas fährt, wurde von der Indian Oil Company gechartert und befand sich auf dem Weg von Kuwait zum indischen Hafen Paradip. Den Angaben zufolge hat das Schiff mehr als 2 Millionen Barrel Rohöl an Bord und große Mengen Dieseltreibstoff. Der hintere Teil des Tankers steht in Flammen, über denen schwarze Rauchwolken aufsteigen, wie auf Filmmaterial der Nachrichtenagentur Reuters zu sehen ist. Die Löscharbeiten wurden heute Morgen wieder aufgenommen, nachdem sie gestern Abend wegen schlechter Sichtverhältnisse und starker Winde abgebrochen werden mussten. Unklar ist, ob bereits Öl ausgelaufen ist. Noch gäbe es keine Anzeichen dafür, hieß es auf dem Internetportal der Regierung von Sri Lanka. Medienberichten zufolge läuft seit gestern Abend Öl ins Meer. 22 von 23 Mitgliedern der Schiffsbesatzung, darunter offenbar philippinische und griechische Staatsbürger, konnten den Angaben zufolge gerettet werden. Ein Mitglied der Crew ist offenbar im Maschinenraum ums Leben gekommen.
Im Erdgasstreit mit der Türkei blockiert Griechenland von der NATO vorgeschlagene Gespräche zur Vermeidung militärischer Zwischenfälle. Währenddessen schlägt die EU eine internationale Konferenz zur Lösung des Konflikts vor. Christian Buttgereit.
EU-Ratspräsident Michel sagte, er habe die Idee einer internationalen Konferenz der Türkei und anderen Partnern unterbreitet. Zwar habe er kein klares Ja bekommen, aber auch keine negative Reaktion. Zuvor hatte Griechenland seine Bedingungen für Gespräche mit der Türkei bekräftigt. Beratungen mit Ankara könne es nur geben, wenn die Türkei zuvor alle türkischen Schiffe aus der ausschließlichen Wirtschaftszone Griechenlands abziehe, sagte ein Regierungssprecher. Das gelte auch für die von der NATO angeregten Gespräche über eine militärische Deeskalation. Damit widersprach er NATO-Generalsekretär Stoltenberg, der gestern verkündet hatte, Griechenland und die Türkei seien bereit, direkt miteinander zu reden. Dabei sollte es vorrangig darum gehen, das Risiko von Zwischenfällen und Unfällen im östlichen Mittelmeer zu verringern. Der türkische Außenminister Çavuşoğlu hingegen bekräftigte die Bereitschaft seines Landes zu derartigen Gesprächen. Währenddessen reiste der griechische Außenminister Dendias nach New York, um das Thema mit UN-Generalsekretär Guterres zu besprechen. Athen wirft der Türkei vor, in Gebieten nach Erdgas zu suchen, die Griechenland und Zypern für sich beanspruchen. Die Regierungen in Ankara und Athen haben jeweils Kriegsschiffe in die Region geschickt.
Damit kommen wir zur Börse. Wie es auf dem Frankfurter Parkett aussah, das weiß Konrad Busen.
Covestro bleibt im DAX. Zwar hatten sich zuletzt die Zeichen verdichtet, dass der Kunststoffhersteller alle Bedingungen nach wie vor erfüllt, um dem deutschen Aktienindex erhalten zu bleiben. Trotzdem quittierten die Anleger es mit einem Kursplus, dass die deutsche Börse entschieden hat, ja, Covestro bleibt im DAX erhalten, es gibt nicht schon wieder einen Wechsel. Wie beim Rausschmiss von Wirecard und dem Aufstieg von Delivery Hero in den DAX, die ja erst vor ein paar Tagen passiert sind, nach einer außerordentlichen Regeländerung. Im MDAX und im SDAX gibt es ein paar Wechsel. Die Arealbank und RTL müssen den MDAX verlassen. Dafür steigen Wacker Chemie und Shop Apotheke in den MDAX auf. Der DAX selbst hat an diesem Freitag 1,6% verloren auf 12.843 Punkte. Damit zeigte sich der deutsche Markt aber erstaunlich resilient angesichts des Ausverkaufs amerikanischer Aktien, der an diesem Freitag weiterging. Vor allem Aktien aus dem Bereich Hightech wurden an der Wall Street verkauft. Übernahme- und Fusionsfantasie stützten den Aktienmarkt in Europa. In Spanien reden zwei große Banken über ein Zusammengehen, die CaixaBank und Bankia. Die Spekulation darauf ließ die Aktienkurse der beiden explodieren. Caixa plus 12%, Bankia plus 33%.
Im Gespräch für höhere Aufgaben sind die linke Politikerin Janine Wissler und Susanne Henning-Welso schon länger. Jetzt haben sie ihren Hut in den Ring geworfen. Die 39-jährige Wissler ist Fraktionsvorsitzende in Hessen, die 42-jährige Henning-Welso Linken-Chefin in Thüringen. Johannes Kuhn berichtet.
Der Name Janine Wissler fällt in linken Parteikreisen bereits lange, wenn es um frische Gesichter für die Bundespolitik geht. Immerhin steht die Politologin schon seit 2009 an der Spitze der Linksfraktion in Hessen. Hessen ist neben dem Saarland das einzige westliche Flächenland, in dem sich die Partei bislang parlamentarisch etablieren konnte. Im Wiesbadener Landtag ist die 39-Jährige als wortgewandte Rednerin bekannt, wie hier in einer Debatte mit der AfD.
Sie predigen Meinungsfreiheit und sie wollen Zensur. Sie fabulieren von linksgrünen Mainstream und sie inszenieren sich als Opfer. Dabei sind sie es, die den Hass sehen in dieser Gesellschaft und den Rassismus.
In einer kurzen Erklärung schreibt Wissler heute von einem personellen Umbruch der Linken in schwierigen Zeiten. Nach langem Nachdenken habe sie sich entschieden, zu kandidieren. Die bisherigen Vorsitzenden Katja Kipping und Bernd Rieksinger hatten vor wenigen Tagen angekündigt, nach 8-jähriger Amtszeit aufzuhören. Welches Spitzenduo ihnen auf dem Parteitag Ende Oktober nachfolgt, gilt als Richtungsentscheidung. Und Richtungsentscheidungen sind in der komplizierten Parteigemengelage der Linken bekanntlich höchst umkämpft. Entsprechend zurückhaltend gibt sich der Co-Fraktionsvorsitzende im Bund, Dietmar Bartsch. Am Rande der Fraktionsklausur in Potsdam sagte er:
Ich kenne Janine Wissler seit vielen Jahren. Ich finde, dass sie eine herausragende Politikerin, das ist völlig unbestritten, hat in Hessen sehr gute Wahlergebnisse erzielt. Wir kennen sie gemeinsam aus der Fraktionsvorsitzendenkonferenz und das ist eine höchst ehrenwerte Kandidatur.
Den zweiten Teil der Doppelspitze könnte Susanne Hennig-Welso bilden. Die Landes- und Fraktionsvorsitzende der Linken in Thüringen kündigte am frühen Abend in Erfurt ebenfalls ihre Kandidatur an.
Ich habe da echt Bock drauf. Und insofern ist das, glaube ich, eine gute Grundlage, tatsächlich auch wieder positive Stimmung in die Partei zu bringen. Tatsächlich das Potenzial, was diese Partei hat und gerade nicht schöpft, wieder zu heben.
Die 42-jährige Hennig-Welso wurde einem bundesweiten Publikum im Februar mit einem Blumenstraußwurf bekannt. Die Blumen gingen vor die Füße des mit AfD-Hilfe gewählten Kurzzeitministerpräsidenten Thomas Kemmerich. Sie könne sich eine Doppelspitze mit Wissler gut vorstellen, so Hennig-Welso. In der Gretchenfrage, ob die Linke im Bund regieren soll, vertreten die beiden jedoch unterschiedliche Haltungen. Hennig-Welso wird bei Parteitreffen offensiv für eine Machtperspektive.
Menschen wählen nicht über Jahrzehnte hinweg nur Opposition.
Wissler wiederum gilt als Oppositionspolitikerin und Westlinke als eher regierungsskeptisch.
Es rettet uns kein höheres Wesen, kein Gott, kein Kaiser und auch keine linken Minister.
Wissler gehört der sogenannten Bewegungslinken an, ist allerdings auch Mitglied des Trotzkisten-Netzwerks Marx 21, das vom Bundesverfassungsschutz beobachtet wird. Eine weibliche Doppelspitze wäre ein Novum für die Linkspartei. Allerdings steht keine der beiden Politikerinnen dem Flügel um Sarah Wagenknecht nahe. Es wird deshalb mit weiteren Kandidaturen gerechnet.
Johannes Kuhn berichtete: Blick auf den Libanon. Die Explosion in der Hauptstadt Beirut vor einem Monat hat das Land erschüttert. Große Teile des Hafens und der umliegenden Gebiete wurden zerstört. Mindestens 190 Menschen starben. Nun hat ein Rettungsteam aus Chile unter den Trümmern Lebenszeichen ausgemacht und eine ganze Stadt hält den Atem an. Anne Almeling berichtet.
Auch am Nachmittag geht die Suche weiter. Helfer tragen mit einem Kran, mit Schaufeln und den bloßen Händen Schuttberge ab. In der Hoffnung, unter den Trümmern eines eingestürzten Hauses im Beiruter Stadtteil Mar Michail einen Überlebenden zu finden. Viele Libanesen hoffen auf ein Wunder. Doch die Aufnahmen eines Laserscanners von zwei verschütteten Räumen dämpfen am Nachmittag ihre Hoffnung, dass ein Mensch die Katastrophe vom 4. August unter dem Geröll überlebt haben könnte, mehr als 30 Tage nach der Explosion. Die Rettungsarbeiten an dem eingestürzten Haus hatten gestern begonnen, nachdem Helfer aus Chile und ihr Suchhund Hinweise auf einen möglichen Überlebenden entdeckt hatten. Francisco Lermanda gehört zu denen, die versuchen, sich durch die Geröllschichten vorzuarbeiten. Mit unseren technischen Geräten konnten wir Leben im unteren Teil des Gebäudes ausmachen. Atem. Der Bauplan sagt uns, das ist möglich an einem bestimmten Punkt in der unteren Etage. Dieses Haus mit 6 Etagen ist eingestürzt, alles obendrauf. Wir müssen uns da durchgraben, durch 3 oder 4 eingestürzte Stockwerke, um zu diesem Punkt zu gelangen. Wie lange das dauern wird, das wissen auch die Experten nicht. Es gehe darum, das mögliche Leben nicht zu gefährden, etwa dadurch, dass weitere Gebäudeteile einstürzen. Vor dem Haus haben sich viele Libanesen versammelt, die hoffen und beten, wie Shaden Fakih. Ich bin schon mit Magenschmerzen aufgewacht und schaue zu, wie sie einen Stein nach dem anderen entfernen. Mein Magen dreht sich um, ich weiß nicht, was das ist. Hoffnung, Wahnsinn, was auch immer. Aber wir leben in einer aberwitzigen Situation. Hoffnung in diesem Wahnsinn, in dem wir leben. Vielleicht haben wir einfach das Recht dazu. Vor genau einem Monat waren mindestens 190 Menschen ums Leben gekommen und mehr als 6.000 verletzt worden, als im Hafen von Beirut knapp 3.000 Tonnen Ammoniumnitrat detonierten und große Teile der libanesischen Hauptstadt stark zerstörten. Das eingestürzte Gebäude, unter dem sich möglicherweise noch ein Überlebender befindet, liegt nur wenige hundert Meter vom Explosionsort im Hafen entfernt.
Anne Almeling berichtete, und wie am Abend bekannt wurde, hat die Stadt mit einer Schweigeminute und einer Mahnwache der Opfer der Katastrophe gedacht. Viele Menschen haben um kurz nach 6 Ortszeit, dem Zeitpunkt der Detonation, für eine Minute innegehalten. Ganze Autos haben angehalten und im Hafen der Stadt haben Soldaten der Armee Salutschüsse abgegeben. 23 Uhr und gleich 49. Wir blicken auf einen weiteren, leider tragischen Fall. Der Schauspieler Birol Ünel ist tot. Er ist gestern in Berlin gestorben. Bekannt geworden war er vor allem durch seine Rollen in den Filmen Gegen die Wand sowie Soul Kitchen von Fatih Akin. Ünel wurde nur 59 Jahre alt. Anke Sterneburg mit einem Nachruf.
Bang, betrunken das Auto gegen die Wand gefahren. So heftig und verzweifelt und todtraurig, wie Birol Ünel hier für Fatih Akin im gleichnamigen Film gegen die Wand fuhr und danach durch einen ganzen Film taumelte und wütete, das war ein Ereignis. Auf der Berlinale gab es dafür den Goldenen Bären und bei den Deutschen Filmpreisen eine Lola für den besten Hauptdarsteller und viele weitere Preise mehr, die ihm persönlich nicht viel bedeutet haben.
Die Arbeit war mir wichtiger. Die Lola, die habe ich meiner Mutter gegeben, die putzt immer schön fleißig.
So wahrhaftig und unmittelbar, so roh und ungestüm war Birol Ünel in seinen Auftritten im Kino und auf dem Theater, dass man eigentlich das Gefühl hatte, da ist einer, der gar nicht spielt, sondern einfach nur ist. Ganz sicher war er einer, der keine Lust hatte, sich zu verstellen und darum auch überall und immer wieder aneckte.
Mich interessiert die Kamera, Scheißdreck.
Geboren wurde Birol Ünel in Silifke in der Südtürkei. 1968 zog er zu seinen Eltern nach Bremen. Nach einer Ausbildung zum Parkettleger kam er fast zufällig auf die Hochschule für Musik und Theater in Hannover, weil zwei Kumpels ihn dort angemeldet hatten. Später spielte und inszenierte er in der Alternativszene des Berliner Tacheles und gab für Frank Castorf an der Volksbühne den Siegfried in den Nibelungen. Sein Kinodebüt hatte Ünel 1988 in Der Passagier. Unter der Regie von Thomas Brasch spielte er neben Tony Curtis einen mürrischen KZ-Häftling. Damals arbeitete er zum ersten Mal mit Katharina Thalbach, einer verwandten Schauspielerseele, zusammen. Wenn er über die Zusammenarbeit mit ihr bei Der Mond und seine Liebhaber spricht, wird der Wilde ganz sanft.
Also die Kathi und ich, wir haben ja schon öfters zusammengespielt. Ich sag's immer wieder, man kann nur so gut sein wie sein Gegenüber. Und Kathi macht einfach Geschenke. Wenn die Kamera läuft und du versuchst einfach einen Dialog zu kreieren, irgendwie innerhalb der laufenden Kamera. Also es geht nicht darum, einen Text abzulesen oder zu bespielen oder so. Es sind einfach die Augen, die einen einfach immer wieder... Ja, es ist so eine Art Ping-Pong-Spiel. Man schaut sich wirklich in die Augen. Und Kathi ist ein Mensch oder eine Kollegin, die einfach in der Lage ist, Augen zu lesen. Leider ist es etwas sehr Seltenes geworden.
Das wirkliche Leben und die Rollen, das war bei Birol Ünel nicht zu trennen.
Ich finde, dass alltägliche Leid eben immer alltäglich stattfindet. Und man kann eigentlich nicht genügend darüber berichten. Ich bin kein Fan von Entertainment, also überhaupt nicht.
Die Selbstzerstörer, Alkoholiker und Verlorenen, die er in allen Varianten verkörperte, waren immer Absplitterungen von ihm selbst. Es war nur eine Frage der Zeit, dass der Hamburger Deutsch-Türke Fatih Akin und der Bremer Deutsch-Türke Birol Ünel zusammenfinden. 2000 spielte er im Juli noch am Rande einer Liebesgeschichte einen Kellner, 4 Jahre später dann 2004 in Gegen die Wand die erste wuchtige Hauptrolle. Danach konnte niemand mehr seine unbequeme Präsenz übersehen. 2009 spielte er in Soul Kitchen noch einen widerspenstigen Gourmetkoch, der einer verlotterten Hamburger Loftkneipe auf die Sprünge hilft, aber auch einfach wieder verschwindet, wenn es ihm reicht. Dass er oft auf die Rolle des Deutsch-Türken festgelegt wurde, ärgerte ihn schon als kleiner Junge in Bremen.
Ja, ich habe das nie verstanden. Was ist eigentlich anders an mir? Ich war ja ziemlich blond, jetzt bin ich ja schon grau. So anders sah ich nun auch nicht aus, außer dass ich die Schuhe meiner Schwester auftragen musste.
Er sei weder Deutscher noch Türke, sagte Birol Ünel über sich selber, sondern ein Reisender. Auf seine Widerspenstigkeit war er durchaus stolz.
Ich finde das gut, dass man mich als schwierig einstuft, weil man dann von vornherein weiß, mit dem muss man dann auch in einem Disput gehen.
Die Rollen wurden kleiner, lockerer gestreut. Und wenn Birol Ünel Geld brauchte, dann arbeitete er auch mal beim Messebau. Gestern ist Birol Ünel mit nur 59 Jahren in einem Krankenhaus in Berlin-Friedrichshain an Krebs gestorben.
Mit einem Nachruf auf den Schauspieler Birol Ünel, Anke Sterneborg. Wir kommen zur Presseschau, zusammengestellt von Alexandra Eul, vorgetragen von Ralf Spengler.
Im Zentrum der Zeitungskommentare steht die Debatte über die Länge der Corona-Quarantäne und der Isolationszeit. Die Neue Osnabrücker Zeitung schreibt, seit Wochen mehren sich Hinweise, dass die bisherigen Quarantäneregeln überzogen sein könnten. Sollte sich dieser Verdacht durch wissenschaftliche Untersuchungen erhärten, wäre das ein weiterer Schritt hin zu einer möglichst weitreichenden Normalisierung des Corona-Alltags. Die Badische Zeitung aus Freiburg geht auf die Erwägung von Gesundheitsminister Spahn ein, die Quarantäne auf 10 Tage zu verkürzen. Das heißt nicht, dass seine Entscheidungen vom Frühjahr falsch oder willkürlich waren. Wenn nahezu täglich neue Erkenntnisse dazukommen, und das ist in einer Pandemie so, müssen Politiker laufend neu entscheiden. Ist die Politik damals übers Ziel hinausgeschossen? Fragt die Rheinpfalz aus Ludwigshafen und antwortet: Ganz sicher. Man denke nur an das bayerische Verbot, alleine auf einer Parkbank zu sitzen und ein Buch zu lesen. War der Lockdown im Frühjahr deswegen ein Fehler? Nein, denn das Wissen von damals ist nicht das Wissen von heute. Die tatsächliche Gefahr, die von dem neuen Virus ausgeht, war im Frühjahr nicht abzuschätzen. Der Tagesspiegel aus Berlin beobachtet: Wie sehr eine Quarantänereduzierung herbeigesehnt wird, zeigte sich auch daran, dass am Freitag kurzzeitig die Meldung die Runde machte, der Virologe Christian Drosten habe vorgeschlagen, die Quarantänezeit von 14 auf 5 Tage zu kürzen. Hat er nicht. Sein Vorschlag betraf die Isolationszeit der Infizierten. Aber schön wäre es schon gewesen. Und die Süddeutsche Zeitung hält fest: Drostens an sich sinnvoller Vorschlag hat einen Haken. Noch immer rätselt die Forschung über die Frage, ob die Virenlast nach 5 Tagen tatsächlich gering genug ist für den Alltag. Sein Vorschlag ist daher ein Kompromiss. Er selbst nennt ihn Schmerzgrenze der Epidemiologie. Nun zu einem anderen Thema. Die Bewerbungen um den Bundesvorsitz der Linken. Der Kölner Stadtanzeiger begrüßt die Kandidaturen der Fraktionsvorsitzenden aus Hessen und Thüringen. Wissler und Hennig-Welso seien jung, politisch versiert, rhetorisch stark und kommen aus Ost wie West. Zudem könnte ein weibliches Duo an der Spitze der Linken Ausstrahlung über die Partei hinaus entwickeln. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung ist kritisch. Wissler ist zweifellos ein Talent. Sie kann reden und klar argumentieren. Die 39 Jahre alte Politikerin steht aber, anders als öffentlich wahrgenommen, ganz klar auf dem linken Flügel der Partei, ist eine erklärte Gegnerin einer Regierungsbeteiligung. Der Wiesbadener Kurier attestiert Wissler dennoch, so wörtlich, beste Chancen, gewählt zu werden. Sie wäre für die zutiefst zerstrittene Bundespartei ein Segen. Auch wenn sie sich zum linken Flügel bekennt, hat sie doch die Fähigkeit, Brücken zu bauen und pragmatisch zu handeln. Das hat sie in der hessischen Landespolitik bewiesen.
Die Presseschau zusammengestellt von Alexandra Oll, vorgetragen von Ralf Spengler. Vielen Dank dafür. Das war's von uns. Das war's mit Das war der Tag. Am Mikrofon dieser Sendung war für Sie Daniel Heinrich. Danke fürs Zuhören. Kommen Sie gut durch die Nacht und ins Wochenende.